Die Geschichte vom halben Brot. Als der alte Doktor gestorben war, gingen seine drei Söhne daran, den Nachlass zu ordnen. Die schweren alten Möbel, die kostbaren Bilder und die vielen Bücher. In einem zierlichen Glasschrank hatte der Vater seine Erinnerungsstücke aufbewahrt. Feine Gläser, altes Porzellan, reisende Gedanken aller Art. Im unterstehenden Fach in der Ecke fand sich die merkwürdige, harte, graue Klumpen. Als sie ihn beim Licht besahen, stellten sie fest, ein uraltes, vertrocknetes Stück Brot. Wie kann das wohl unter all die Kostbaren im Glasschrank sein? Die Haushälterin erzählte, in den jungen Jahren am Ende des Weltkriegs war der Doktor sehr, sehr krank gewesen und dann vor Erschöpfung nicht wieder hochgekommen. Der Arztkollege hatte etwas von ihm kräftiger Nahrung gemurmelt, aber wo sollte die herkommen in dieser Zeit? Da brachte ein Freund des Doktors ein Stück kräftiges Bauernbrot, das er selbst geschenkt bekommen hatte. Dem Doktor kamen die Tränen, als er es in den Händen hielt. Aber als der Freund gegangen war, wollte er es nicht essen, sondern schickte es der Familie des Nachbarshauses, deren kleine Tochter krank lag. Das junge Leben braucht es nötiger als ich, sagte der alte Mann. Die Frau im Nachbarshaus aber trug das Stück Brot zu der alten Flüchtlingsfrau, die in der Dachkammer untergekommen und noch völlig fremd war. Die brachte es zu ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern in einem Keller hauste. Und die Erinnerung erinnerte sich an den Doktor, der ihre kranken Kinder zuvor unentgeltlich behandelt hatte und er nun selbst unerschöpft dalag. Der Doktor erkannte das Brot sofort und war tief bewegt. Wenn es doch noch gibt, dass Menschen ihr letztes Stück Brot miteinander teilen, machte ich mir keine Sorgen um alles, sagte er. Dieses Brot hat viele Menschen satt gemacht, ohne dass einer davon gegessen hatte. Es ist ein heiliges Brot. Wer weiß, wie oft der alte Doktor es später noch nachdenklich angeschaut und daraus Kraft und Hoffnung genommen hat in bedrücklichen Tagen. Die Söhne spürten das in der Vater in diesem alten Stück Brot näher war als in den teuren Möbeln und angesammelten Kunstschätzen. Hier stellten sie ein Vermächtnis in Händen und das sollte bei ihnen bleiben, als gemeinsam volle Kraft zum Leben. Sie teilten es sich zum Andenken an ihren Vater und an den Ersten, der einst das Brot der Liebe gebrochen hatte.
Wenn wir an Brot denken, denken wir an Leckerbrot, an Marmeladebrot, an Leberwurstbrot. Kennt ihr das, wenn wir früher mit der Familie unterwegs waren und Mutti euch und uns ein Festbrot oder Brotzeit mit? In aller Regel war es im Auto beim Wandern ein Leberwurstbrot. Warum auch immer, man roch es während der ganzen Fahrzeit. Brot und Wein, Brot und Salz, 5 Brote, 2 Fische. Und im Restaurant, wenn wir sitzen, bekommen wir einen Gruß aus der Küche, ein kleines Brot mit irgendwas darauf. Was meint ihr, wie viele Brotsorten gibt es weltweit? Was meint ihr? Was wird es denn? 10 Brotsorten? Tausende, ein bisschen konkreter, 3000, bitte, 1500, 10.000, naja, alles war schon ganz nah, die Heidi war schon ganz nah. Weltweit gibt es tatsächlich laut Dr. Google 3500 Brotsorte in Deutschland, darunter die 3000. Nudelsorten, wie viel gibt es insgesamt Nudelsorten? 3000 Brot, 3500 Brotsorten, wie viele Nudelsorten? 100, 150, 1500, 2000, also laut Dr. Google 600 Nudelsorten weltweit, in Deutschland darunter immerhin 100. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Der Mensch lebt nicht vom besser eigenes Brot als fremder Braten, habe ich gelesen. Naja, da lasst sich noch diskutieren, ob das wirklich so ist. Sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Bricht den Hungrigen das Brot. Salz und Brot machen Wangen rot. Dann heißt es von Goethe, wer nie sein Brot im Bette aß, weiß nicht, wie Krümel pieksen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Brot und Lohn. Unser täglich Brot gib uns heute. Wir sind mitten in unserem Predigtthema. Unser täglich Brot gib uns heute. Jeden Tag essen wir sogar mehrmals, ohne uns weiter Gedanken darüber zu machen, das Brot. Und wenn, geht es eher um den Geschmack oder die Gesundheit. Unser täglich Brot gib uns heute, das ist eine Bitte aus dem Vater unser. Und ich meine, oft beten wir das, ohne uns Gedanken über das Brot und diese Bitte zu machen. Doch heute soll es anders sein. In vielen Kirchen, Staats- und Freikirchen, gehört das Vaterunser einfach dazu. In den meisten Gottesdiensten wird es am Ende gebetet, dann weiß man, die Messe ist gelesen. Wir, zumindest wir in der ETG Speichingen, aber auch aus der Tradition, wir als ETGler beten es weniger, früher so gut wie gar nicht. Das hat historische Gründe, das will ich gar nicht näher beläutern, es ist so und war so, Punkt. Doch das Wichtigste, von dem man sich schützen wollte, war, dass man es eben nicht gedankenlos herunterleiert. Denn dann werden wir diesem Gebet nun tatsächlich nicht gerecht. Daher lassen wir es lieber. Ich finde das schade, das könnte man ja auch ändern. Ich komme aus der ETG Speichingen und ich wollte und habe es geändert und bei jeder Predigt über lange Zeitraum das Vaterunser gebetet. Und ich habe festgestellt, es wird tatsächlich nicht mehr ernst genommen. Es wird einfach dann gebetet. Ja, es stimmt, das Vaterunser sollte man persönlich beten. Ich zum Beispiel bete es persönlich mehrmals wöchentlich und das ganz bewusst und mit voller Überzeugung. Es stimmt, wenn man das Vaterunser routiniert, schnell und gedankenlos oder mit den Gedanken ganz woanders abspult, nochmal, das kommt bestimmt bei uns auch vor, dann werden wir dem Vaterunser nicht gerecht. Dabei ist das Vaterunser das genialste aller Gebete überhaupt. Ich meine, es ist sogar das geistlichste. Das Gebet, das Jesus und seinem Beten entspricht. Mehr als alles andere lohnt es sich, es immer wieder zu tun. Und uns Gedanken zu machen über das kompakte Gebet, es sozusagen etwas aufzubröseln, sich die einzelnen Fäden und Linien genauer anzuschauen, es damit neu zu entdecken. Und nun nehmen uns wir heute eine Bitte daraus vor. Die Bitte in der Mitte. Das Vaterunser beginnt bekannterweise mit der Anrede am Anfang, Vater unser im Himmel. Dann endet es mit dem Lobpreis, denn dein ist. Und in der Mitte haben wir 7 Bitten. 3 davor und 3 danach. Und die Bitte um das tägliche Brot in der Mitte. Und schon allein die Zahl 7, sie weist auf die Vollkommenheit hin. 7 symbolisiert die Vollständigkeit der Heiligkeit. 7, in 7 Tagen wurde die Welt erschaffen. Am 7. Tage, ein heiliger Tag, den wir heute als Sonntag feiern, den Auferstehungstag. 7 Jahre Überfluss und 7 Jahre Hungersnot, 7 Feste Israels, 7 Sendschreiben, 7 Siegel, 7 Posaunen. Und viele Abschnitte der Bibel haben eine 7er-Struktur. Sie bestehen inhaltlich aus 7 Strophen. Noch eins, 7. Wenn man einen Eisberg sieht, und man sieht das, was man sieht, ist ein Siebtel von dessen ganzen Eisberg. Das ist weltweit erforscht. Ein Siebtel, der Rudi weiß es, ein Siebtel. Wenn ihr einen Vogelschwarm seht, hunderte Vögel in einem, schaut mal, die fliegen in 7er-Gruppen. Habe ich nicht gesehen, mir wurde es gezeigt und tatsächlich meine ich es oftmals zu erkennen. 7, der 7-armige Leuchter, der Menorah, das heiligste und einzigartige Symbol des Judentums und der ganzen Bibel überhaupt, welches auf dem Staatswappen Israel zu sehen ist. Und die Menorah, sie ist uns ja beschrieben, wie sie gefertigt werden sollte, 2. Buch Mose. Es wurde detailliert gesagt, wie die Menorah ausschauen soll, dieser 7-armige Leuchter. Und sie wurde aus Gold gemacht, aus reinem Gold. Und Gold wird nicht gegossen, sondern Gold wird gehämmert, geschlagen. Geschlagen oder getrieben. Gold treibt man. Und dieser 7-armige Leuchter, er ist erstellt und erschaffen ohne Naht. Nicht in einem Schlag zu sagen, natürlich nicht mit einem Schlag, sondern in einem Fertigungsprozess. Und alle Historiker sind sich einig, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Es ist auch nicht nachahmbar. Man schafft es nicht, diese Menorah aus dem Ursprung herzustellen. Die besten Goldschmiede der Welt haben es probiert, haben es nicht geschafft. Und man ist sogar der Meinung, dass in der Erstehung der ersten Menorah Gottes Hand mit im Spiel war. So wichtig war dieser 7-armige Leuchter. Und er beschreibt uns ja letztendlich aus Jesaja 11, Vers 2, wie der 7-armige Leuchter, was das die 7 Arme sein soll. Jesaja 11, Vers 2, auf ihn, auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Furcht. 7-mal Gottes Geist auf Jesus, symbolisiert durch die Menorah. Und wenn wir uns das Vaterunser ansehen, dann merken wir, es gibt 7 Bitten. Zuerst Bitten von uns an Gott, 3 davor. Dann kommt die Bitte der Mitte um das tägliche Brot. Und dann kommen 3 Bitten von Gott an uns. Vater unser im Himmel, die Einleitung. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. 3 davor. Dann die Bitte der Mitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann 3 von uns, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte der Mitte, unser tägliches Brot gib uns heute, sie steht in Matthäus 6, Vers 11. Um genau dies geht es heute. Praktisch bitten wir ja gar nicht mehr um unser tägliches Brot. Allenfalls danken wir dafür. Das war zu den meisten Zeiten der Menschheit anders. Generationen vor mir kannten noch Hunger. Eure Eltern, meine Eltern, sie kannten Hunger. Ich nicht, Gott sei Dank. Und mein Bauch kommt nicht vom Hunger. Satt zu werden, das ist eben nicht das Normale. Der Normalfall in der Menschheitsgeschichte ist, darum zu bitten. Täglich genug Nahrung, Es ist alles andere als selbstverständlich. Heute leben wir in einer Ausnahmesituation. Brot in Überfluss. Vor kurzem habe ich einen Bericht gesehen, dass eine Großbäckerei in Freiburg, die sehr, sehr viele Niederlassungen hat, Filialen hat, täglich so viel Brot wegschmeißt, dass man x-hundert Menschen davon ernähren könnte, weil sie in Überfluss produzieren. Weil man will ja abends um 5, wenn man heimfährt, auch noch frisches Brot. Die Großbäckerei macht sich Gedanken und sagt, hey, wir schmeißen auch für sehr viel Wert, nicht nur, dass man das Brot wegschmeißt, man darf es ja nicht billiger verkaufen, Feierabendbrot ist gesetzlich nicht erlaubt, halt zum halben Preis darf man nicht, man darf es auch nicht weitergeben aus hygienischen Gründen, eine Familie, die nicht so viel hat, man darf auch das Brot in aller Regel nicht an die Tafel geben, weil das durch Hände geflossen ist und es gibt ja Dinge, andere würden sich umbringen für ein Stück Brot und wir dürfen es nicht weitergeben. Und diese Bäckerei, die hat richtig viel Geld macht die täglich kaputt und sagt, wie kriegen wir das eindämmen? Und sie kommen nicht drauf und sagen, hey, heute ist mal Schultag, Freiburg ist ja eine Studentenstadt, die Amelie studiert dort und einmal haben die Studenten frei und dann ist in dieser Niederlassung, braucht man die belegte Brote nicht und am Sonntag kommen die Touristen, die brauchen es, also die haben riesen Probleme und sagen sie, es geht an den Geldbeutel. Und jetzt kann man über die KI denken, wie man will, sie haben die KI eingesetzt über mehrere Monate. Und in aller Regel, wer weiß es, in aller Regel hat eine Bäckerei einen Überfluss an wie viel Prozent von der hergestellten Ware des Tages schmeißt man weg? Circa 10%, ganz genau. Enorm. 10% des Gewinns sind weg und der Ware ist weg. Und die KI hat errechnet, in dieser Filiale sind so und so viele Studenten, da kommen am Tag so und so viele Leute, an diesem jenen Tag oder an diesem jenen Wochenende im Monat kommen so und so viele Leute durch, du brauchst du das und das und in dieser Filiale das und das. Und die haben das über das ganze Netz ausrechnen lassen, die KI hat sie unterstützt und es ist nur noch ein Bruchteil dessen, dass sie überproduzieren. Und jeder kriegt doch das, was er möchte. Was für ein Segen, diese KI. Und dennoch wissen wir, es ist Segen und Fluch auf einer Linie. Aber Brot haben wir in Überfluss. Ich komme zurück zum Thema. Brot steht aber auch natürlich für, heutzutage, für ganz andere Dinge, nämlich für die Bedürfnisse des Lebens, für die Nahrung als erstes, aber auch für Kleidung, für Strom, für Wasser, für Energie, für die Unterkunft, die Arbeit, also Lohn und Brot, Einkommen fürs Auskommen. Unser täglich Brot gib uns heute beinhaltet heute genau diese Grundbedürfnisse. Stell dich mal vor, wir haben ein Stromnetz bricht zusammen wie in Kuba vor kurzem, mehrere Tage. Dann geht eben kein Kühlschrank mehr und die Gefriertruhe, was du in der Gefriertruhe hast, kannst du wegschmeißen und da geht gar nichts mehr. Nicht mal der Tanken, da geht nicht mal der. Nicht mal in den Supermarkt könntest reinkommen und die Lebensmittel holen, weil musst du ja einbrechen, weil die Schiebetür geht ja nicht auf, wenn kein Strom da ist. Und. Also das täglich Brot bedeutet sehr viel mehr als nur unser täglich Brot als Brot. Daher könnte die Bitte um das täglich Brot wieder eine ganz aktuelle Bitte werden. Es ist tatsächlich immer mehr eine aktuelle Bitte, Brot könnte auch für Frieden stehen. Unser täglich Brot gib uns heute. An dieser Bitte ist tatsächlich etwas komisch. Unser täglich Brot gib uns heute. Es gibt eine Doppelnennung. Täglich und heute. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was soll das? Unser täglich Brot gib uns heute. Ich meine, es deutet auf unsere tägliche Abhängigkeit hin. Die Wiederholung von täglich und heute unterstreicht, dass wir jeden Tag aufs Neue auf Gottes Versorgung angewiesen sind. Es erinnert uns daran, dass wir nicht für die Zukunft sorgen können, sondern im Vertrauen auf Gottes tägliche Fürsorge leben müssen. Es ist eine Bitte sozusagen, Herr, gib uns dauerhaft Brot, das niemals endet. Immer, das immer da ist. Gib uns heute. Oder einfacher gesagt, gib uns heute das Brot, das nie alle wird, das nie ausgeht. Das Brot, das immer da ist, wenn wir es brauchen, gib's uns heute. Eine unserer tiefsten Ängste ist, dass es einmal nicht reichen könnte. Wer wenig hat, hortet. Und wer viel hat, kommt um Sorge um, es könnte gestohlen werden. Beides Mal spricht man von Existenzangst. Die Angst und die Sorge können uns kaputt machen. Gib uns unser täglich Brot heute. Damit bitten wir eben auch um Gottes Segnungen. Bei der Bitte um das täglich Brot geht es auch um das Vertrauen auf Gott. Die Bitte zeigt, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen, der uns täglich versorgt. Es erinnert uns daran, dass wir nicht für die Zukunft sorgen sollen, sondern im Vertrauen auf Gottes tägliche Fürsorge leben sollen. Und in Matthäus 6,24 sagt Jesus, sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag wird sich für sich selbst sorgen. Oh, das ist so leicht gesagt. Auch von hier her oben. Fragt mal die, die nicht genug zum Essen haben, die in Hungerslagern sind, im Krieg. Und dennoch steht es so geschrieben. Ich bin mit dieser Aussage überfordert. Und klammer sie aus meiner Predigt aus. Denn das kann ich nicht schönreden. Es geht aber auch um die Bitte, um die Gemeinschaft und die Bereitschaft des Teilens. Das Gebet spricht ja von, gib uns unser täglich Brot, uns heute, nicht mein Brot. Es betont die Gemeinschaft und das Teilen mit anderen. Wir beten nicht nur für unsere eigenen Bedürfnisse, sondern eben auch für die unserer Mitmenschen. Dazu eine kleine Geschichte, die von der Mia haben wir noch im Kopf, von dem Doktor mit dem alten Brotklumpen. Eine passende dazu, sie berichtet, dass Mutter Teresa, sie besucht in Kalkutta eine Familie mit 9 Kindern, die schon sehr lange nichts mehr gegessen hatten. Und sie brachte ihnen ein Laib Brot. Und sie gab es der Mutter. Und die Mutter nahm das Brot, die Kinder hungrig um sie, bettelnd, und sie gab jedem ein Stück, gleich groß, jedem ein Stück. Und mit dem Rest, was sie übrig hatte, verließ sie das Haus. Und als sie zurückkam, fragte Mutter Teresa, wohin bist du gegangen? Was hast du jetzt gemacht? Und bevor ich weitergelesen habe, diese Geschichte, dachte ich mir, naja, das wird schon eine fürsorgliche Mutter sein und wird das Brot draußen vergraben haben, versteckt haben, dass zum einen die Kinder morgen und übermorgen auch noch was haben und dass das einfach das für mehrere Tage reicht. Mutter Teresa fragt, wo warst du? Die Antwort dieser Frau, ich war bei den Nachbarn, die haben auch Hunger. Sie hatte verstanden, was wir verstehen sollten. Brot ist ein Geschenk. Und das Wichtigste für mich in dieser Bitte, bitte unser täglich Brot, gib uns heute, ist die Bitte um geistliche Nahrung. Die Bitte um unseren Glauben an Jesus Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus sagt in Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens. Letztlich bittet Jesus dem Vater, es ist ja ein ein Gebet, als die Jünger fragten, wie sollen wir beten, darum betet also. Es ist ja ein Gebet, das Jesus den Jüngern und somit auch uns gibt. Und wenn Jesus darin sagt, gib uns unser täglich Brot heute, dann heißt das für uns, wir bitten Gott, gib uns täglich Jesus. Schenk uns täglich die Beziehung, den Glauben, das tiefe Vertrauen auf Jesus. Gott, schenke uns täglich die Gemeinschaft mit Jesus, täglich den Glauben, auch heute. Und damit ist es die Bitte, Gott, schenke uns Jesus und damit deine Segnungen. Davon lesen wir im Epheserbrief, der die Segnungen der ganzen Bibel komprimiert zusammenfasst. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem, wer weiß das, mit allem geistlichen oder himmlischen, mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ja, was ist jetzt dieser geistliche Segen? Wie viele Brotsorten haben wir? Deutschland 3.000 und in weltweit 3.500. Ob es so viele Segnungen gibt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Ein paar möchte ich explizit aus diesem Epheser-Vers herausnehmen. Brot steht Jesus für Jesus selbst, denn er ist das Brot des Lebens. Brot, der geistliche Segen, dieser geistliche Segen im Himmel bedeutet, gib uns Erlösung und Vergebung, schenk uns neues Leben, ewiges Leben bei Gott. Dieser geistliche Segen bedeutet, schenk uns deinen guten und heiligen Geist, der uns leitet und befähigt. Schenk uns Frieden und Freude. Geistlicher Segen bedeutet Weisheit und Erkenntnis und führe uns in die Gemeinschaft mit Gott, in eine tiefe und persönliche Beziehung mit ihm. Gemeinschaft der Heiligen, heißt es im Glaubensbekenntnis. Das bedeutet Gemeinschaft der Gemeinde. Das, was wir heute feiern, ist unser täglich Brot. Und an all das denken wir beim Abendmahl, wenn wir im Gottesdienst das Brot brechen. Und um all das bitten wir, wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute. Wer durch Jesus Christus zu Gott gehört, der hat im Himmel einen Vater. Bitte der Mitte im Vater unser will uns dahin bringen, dass Gott die Mitte unseres Lebens wird, ist und bleibt. Vater, gib uns täglich deine Segnungen in und mit und durch Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn. Und wie geht es dann weiter? Und damit komme ich zum Schluss. Noch ein Gedanke. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns vom Bösen. Diese Bitte steht nicht alleine da. Es geht weiter. Und vergib und führe uns nicht. Das hängt mit der Bitte ums täglich Brot zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Dieses Und ist sehr entscheidend. Wenn wir um die Vergebung und Bewahrung bitten, brauchen wir zuerst sein täglich Brot, brauchen wir zuerst Jesus Christus. Nur dann kann und wird er Schuld vergeben, kann und wird er uns und anderen vergeben, nur dann kann und wird Gott uns in der Versuchung des Lebens beistehen und uns vom Bösen erlösen. Somit ist die Bitte um das tägliche Brot viel mehr als eine Bitte um eine Scheibe Brot. Es ist die Bitte um Gottes Segnungen im Hier und Jetzt, täglich und auch heute. Der Herr segne dich und ersetze dich zu einem Segen in dieser wunderbaren Welt. So sei es. Ja und Amen. Und wir nehmen uns einen Moment der Stille. Und wer möchte, wir bleiben dazu sitzen, wer möchte, darf die Hände falten und Gott für sein Wort danken. Wir hören ein paar Takte Musik und musikalische Begleitung. Und ich werde dann den Abschluss machen. Okay, aber das Gebetsabschluss, die Predigtabschluss meine ich damit.